In mir gibt es zwei Wölfe, sagt man doch.
Oh, ich hasse das so sehr.
Echt? Das magst du nicht?
Ja.
Okay, ich finde das immer lustig.
Blöd einfach. Richtig blöd finde ich das. Der eine also, Wolf.
Ja. Der eine Wolf.
Aber sag's ruhig, bleib ruhig in dem Bild.
Okay, also der eine Wolf liebt halt kreative Dinge, aber der andere Wolf mag halt auch sehr gerne so technische und logische Dinge. Das habe ich schon als Kind auch sehr gerne gemocht. Also einfach so logische Fragestellungen. Also ich mochte auch immer sehr gerne Mathe. Ich hatte auch Mathe-Leistungskurs, ich hatte auch Physik-Leistungskurs. Es war total chaotisch. Und dann haben Leute auch irgendwie Requisiten hinter der Bühne vergessen und die mussten dann nach vorne gebracht werden. Leute haben Text vergessen. Also es war wirklich eine totale Katastrophe. Oh. Es wurde nicht gedongelt zum zweiten Akt. Also die Leute haben es nicht gehört und dann haben wir angefangen zu spielen. Es war niemand da.
Oh.
Das ist so dumm. Was los, Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hallöchen, Popöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und das machen wir immer abwechselnd mit und ohne Gäste. Und heute sind wir mal wieder nur zu zweit.
Yes.
Wir sind bei Lisa gerade, das heißt, wir sitzen uns wirklich gegenüber. Lisa, wie geht's dir denn?
Mir geht's super. Ich wollte gerade sagen, es ist früh am Morgen, aber es ist halt 20 nach 10.
Ja, aber mir kommt es auch vor, als wäre es früh am Morgen.
Ja, es ist so ein bisschen diesig draußen noch. Ich glaube, daher kommt das. Also es ist noch nicht so, ja, so richtig hell. Also ich habe noch nicht so diesen, der Tag geht jetzt los, Vibe gehabt, weil wir sitzen hier auch noch ein bisschen gemütlich rum, muss man sagen, bei mir im Wohnzimmer.
Und wir sind ja beide auch, obwohl ich arbeite lieber morgen. Aber morgens, aber ich mache dann auch eher so ruhige Sachen lieber. Und du bist ja auch eher, du bist ja eher eine Eule, ne?
Ich bin, glaube ich, eher Tendenz Eule, genau. Ja, also produktiv werde ich meistens erst so später am Abend, ja.
Ja, aber wir sind natürlich trotzdem total motiviert, jetzt
ja,
einen Podcast
natürlich.
Zu machen. Und wir haben uns gedacht, dass wir mal so eine Vorstellung machen von uns beiden. Also, dass ihr uns mal ein bisschen besser kennenlernen könnt. Das heißt, wir machen das, was wir normalerweise mit Gästen machen, jetzt mal miteinander.
Ja.
Das ist auch für uns ganz interessant, weil man denkt ja vielleicht, dass wir uns super gut kennen und wir kennen uns jetzt ja auch schon ein Jahr, aber eigentlich haben wir uns noch gar nicht so super häufig gesehen, nur eine Handvoll Mal.
Ja, das stimmt.
Und meistens geht es dann halt auch um Podcast-Sachen oder um Podcast-related Sachen.
Es geht immer um die Arbeit, Jan.
Es geht immer um die
Arbeit. Um die liebe Arbeit.
Genau, und heute soll es mal ein bisschen persönlicher werden.
Ja.
Und wir fangen damit an, heute Lisa ein bisschen kennenzulernen.
Ja, ich komme ja auch aus der Wissenschaft. Also
kommst auch aus der Wissenschaft. Du wärst eigentlich, wenn du nicht den Podcast selber moderieren würdest, die perfekte Gästin für diesen Podcast.
Danke, das ist sehr nett. Sehr, sehr nett.
Gudi, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt, oder?
Ja, sehr gerne.
Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Sehr gut. Wir fangen an mit derselben Frage, die wir unseren Gästen und Gästinnen immer stellen. Wir hatten ja als Kinder Freundebücher, da konnte man reinschreiben, was man gerne so macht, was man irgendwie blöd findet, welche Musik man hört und auch, was man beruflich mal machen möchte, welchen Beruf man später machen möchte. Und weißt du noch, was du damals reingeschrieben hast?
Also es gab auf jeden Fall eine Tierärztin-Phase.
Aha.
Und ich glaube, dann gab es auch so eine Lehrerin-Phase. Ich glaube, aber ich habe es auch nie so ganz. Ja, ich konnte mir das, glaube ich, nie so gut vorstellen, wirklich, was ich mal machen will.
Das zieht sich ja bei dir so ein bisschen durch, ne? Also du hast da irgendwie Lehrerin drin.
Ja.
Dann stand, glaube ich, haben wir auch in der Folge mit Simon drüber geredet, dass in deinem Abi-Abschlussbuch, wo man reinschreiben sollte, was andere mal machen, da stand über dich drin, dass du Lehrerin wirst.
Ja, das
Und
stimmt.
dann hast du auch mal Lehramt studiert.
Ja, genau.
Du wirst nicht ganz los.
Ich war eigentlich auf dem perfekten Weg dahin, wollen wir mal so sagen.
Irgendwann landest du an der Berufsschule und machst dann doch irgendwie so Physikkurse.
Ich glaube, meine Mutter glaubt das immer noch.
Ja?
Ja. Ja.
Okay, das ist ja jetzt was ganz anderes als das, was du heute machst eigentlich. Na gut, es hat noch so ein bisschen, Lehrerin hat vielleicht noch so ein bisschen Überschneidung, weil du ja auch irgendwie was beibringst oder Lehre machst,
Dozentin.
Kommunizierst. Du bist ja auch Dozentin.
Ja, Dozentin beim Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, so wie Jan. Das heißt,
sehr
so ein
gut.
bisschen ist es dabei.
Es ist gar nicht so weit, das stimmt.
Ja.
Okay, aber Trotzdem hat es bei dir eine Weile, da haben wir schon mal so im Vorgespräch drüber gesprochen, eine Weile gedauert, bis du so deine Liebe für Wissenschaft entdeckt hast.
Ja.
Wie warst du denn als Kind? Weil wir haben auch in der Folge schon mal besprochen, dass ich komme ja aus so einem klassischen Akademikerhaushalt. So. Meine Eltern sind beide in der Wissenschaft gewesen sogar. Mhm. Und bei mir, das werden wir dann in der Jan-Kennenlernen-Folge auch noch hören. Bei mir war der Weg so ein bisschen vorgezeichnet, könnte man vielleicht sagen. Bei dir war das ja ein bisschen anders. Deine Eltern haben ja was ganz anderes gemacht.
Ja.
Meine Eltern haben das total früh so irgendwie bei mir so gefüttert irgendwie. Ich habe schon früh so irgendwelche Sachbücher und so einen Kram gekriegt.
Ja.
Wie war das denn bei dir zu Hause? Was hast du denn gerne gemacht als Kind?
Ja.
Und wie fanden das deine Eltern?
Also erstmal, meine Eltern haben nicht eine Universität besucht, haben auch beide kein Abitur. Und haben, also mein Vater ist gelernter Schlosser und meine Mutter ist gelernte Großhandelskauffrau, glaube ich. Und wir hatten ein Geschäft bei uns im Haus, einen Quelle-Shop, wer es noch kennt.
Das finde ich so geil irgendwie.
Ja, also wir hatten einen Quelle-Shop bei uns im Haus, den hat meine Mutter betrieben mit meinen Tanten. Das war wirklich irgendwie cool, so als Kind. Außer, dass man immer Sachen bei Quelle bestellen musste.
Aber was heißt, du hast einen Quelle-Shop zu Hause? Also was heißt das genau, so? Wie läuft das denn ab?
Genau, also einfach erstmal für die Leute, die gar nicht mehr wissen, was das ist. Das früher vor Amazon gab es Quelle.
Quelle-Katalog.
Ein
Ding, was man so, ja.
Genau, das war wie wenn man Amazon ausdrucken würde und den Leuten nach Hause schickt. Und dann haben die so einen Katalog und dann können die da reingucken, was es so gibt.
Ja.
Und dann können die, also irgendwann später konnte man dann auch selber im Internet das bestellen. Also dann so, da gibt es so, jeder Artikel hat eine Nummer und dann kann man das halt eingeben und die Größe, die man möchte. Also es sind oft Klamotten, aber es gibt auch andere Sachen da. Und dann kann man das bestellen. Aber bevor Leute einen Internetanschluss hatten, konnten sie auch theoretisch da anrufen und sich das nach Hause bestellen. Aber man konnte auch bei meiner Mutter anrufen und dort die Sachen durchgeben. Dann hat meine Mutter das durchgegeben zur Quelle-Filiale.
Okay.
Und dann wurde das zu uns nach Hause geliefert und die Leute konnten es da abholen. So hat das funktioniert.
Ah, wie so ein Lager. Dann.
Wie ein Lager, aber wir hatten
also
auch
Logistik
einen kleinen…
Logistik habt ihr gemacht. Eigentlich.
Ja, also Logistik. Import-Export.
Ja.
Aber wir hatten auch ein paar Waren dort. Also man konnte auch, es gab sogar eine Umkleidekabine bei uns. Also man konnte auch da shoppen sozusagen, theoretisch.
Okay.
Also das hat fast niemand gemacht, ehrlich gesagt. Die meisten Leute haben die Sachen abgeholt. Aber es gab auch immer Ware dort.
Also ihr hattet ein Haus, ne? Hast du mal erzählt?
Ja, wir haben
ein Haus. Im Haus war dann ein Teil des Hauses irgendwie…
Ja.
Ein Laden im Prinzip.
Genau. Also unser Haus hat ein großes Schaufenster an der einen Seite.
Preisschildern und allem.
Mit Preisschildern. Wir hatten so ein Schaufenster, da wollte ich als Kind auch immer drin sitzen, weil das war immer so lustig, weil dann fand ich das irgendwie die Vorstellung lustig, dass ich im Schaufenster sitze.
Ja,
aber das wurde mir immer sehr streng verboten, weil ich natürlich dann auch immer alles umgeschmissen habe. Meine Tanten und meine Mutter haben das natürlich auch immer so schön dekoriert und alles dahingestellt. Und da lagen dann halt, was weiß ich, ein Eierkocher oder was, oder ein Toaster und so ein paar Blusen und ein paar Socken oder so. Sowas liegt da dann halt.
Und so ein kleines Mädchen.
Und so ein kleines Mädchen, genau.
Süß. Süß. Okay, krass.
Ja, genau. Ich muss sagen, meine Eltern haben das schon immer eigentlich total unterstützt, dass ich durfte machen, was ich wollte. Ich hatte sehr, sehr viele Freiheiten als Kind und auch als Jugendliche. Und ich glaube, meine Eltern haben schon schnell verstanden, dass ich in der Schule halt gut bin und dass sie das fördern wollen. Also das war schon immer klar. Obwohl schon auch die mir ganz klipp und klar gesagt haben, dass damals gab es noch, also ich bin in Niedersachsen zur Schule gegangen, ich komme ja aus Emden, und damals gab es noch, die 5., 6. Klasse war eine andere Schule.
Mhm.
Und in dieser Zeit hat sich sozusagen entschieden, ob man aufs Gymnasium, auf die Realschule, auf die Hauptschule kommt, basierend auf deinen Noten. Und es war ganz klar, meine Eltern haben gesagt, wenn meine Noten nicht gut genug sind, dann komme ich auf gar keinen Fall aufs Gymnasium.
Mhm.
Also es war nicht so, dass es gibt ja oft Eltern, die dann sagen, du gehst auf jeden Fall aufs Gymnasium.
Ja.
Aber die waren so, wenn das nicht geht, also wenn du das nicht schaffst, dann machst du das nicht.
Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, oder?
Wenn ich finde das
Kind
super,
einfach dann auf die Schule kommt, auf der es irgendwie so passt, oder?
Genau.
Und auf der, ja, weil das ist doch auch, das stelle ich mir auch total stressig vor.
Ich mir auch. Also
wenn
ich
man
hatte
auf
auch
eine
Freundin,
Schule kommt, wo man eigentlich so das Gefühl hat, irgendwie, das will ich aber alles gar nicht.
Ich hatte auch Freundinnen, die eigentlich eine Empfehlung für die Realschule hatten und dann aber aufs Gymnasium gegangen sind, und man merkt dann einfach, dass die halt strugglen. Natürlich gibt es dann auch so, die sind dann noch jünger und natürlich kann sich das alles verändern, aber ich denke mir auch, es ist jetzt auch kein Weltuntergang, auf die Realschule zu gehen, und man kann später immer noch aufs Gymnasium gehen, wenn man es unbedingt will und wenn man dann besser wird. Aber für mich, ich wollte halt unbedingt aufs Gymnasium, weil auch viele meiner Freundinnen dann schon gesagt haben, die wollen auch aufs Gymnasium gehen. Und dann habe ich mich halt auch angestrengt. Aber ich war auch gut in der Schule so. Das haben meine Eltern eigentlich immer unterstützt, obwohl sie auch gesagt haben, wir können dir ab jetzt nicht mehr helfen, so als ich aufs Gymnasium gegangen bin.
Das ist so krass, ne? Weil ich, also da, das ist total verständlich, aber das ist so ein krasser Unterschied zu mir, weil meine Eltern halt, ich hatte, glaube ich, einen Riesenvorteil.
Haben die dir so richtig geholfen bei den Hausaufgaben und so?
Also ich habe es so in Erinnerung, dass meine Eltern, meine Mutter hat das viel gemacht. Die kann auch einfach viel besser erklären.
als dein Vater.
Als mein Vater, ja. Tut mir leid, Papa. Aber das weiß er auch. dass die mir sehr lange auch so in Mathe noch helfen konnte. Also ich hatte dann irgendwann Nachhilfe und so später, weil ich in Mathe nicht immer so super gut war.
Ja.
Anders als du, da kommen wir gleich noch zu. Aber krass, ja, voller Unterschied. Okay.
Ja.
Sie haben einfach gesagt, so, Lisa, jetzt bist du auf dich allein gestellt.
Du bist auf dich allein gestellt, ja. Und das hat geklappt. Also ich hatte nie Nachhilfe und es hat immer alles funktioniert und habe Abi gemacht. Ich habe jetzt kein super geiles Abi gemacht, aber das war, hatte auch andere Gründe wahrscheinlich, weil ich auch irgendwann keinen Bock mehr so richtig auf Schule hatte und mir langweilig war. Aber ja, also es hat gut geklappt und meine Eltern waren da einfach super hilfreich immer. Also wenn ich Probleme hatte, konnte ich natürlich immer zu denen gehen, klar. Aber es war jetzt nicht so, dass meine Mutter gesagt hat, okay, ich erzähle dir jetzt mal, wie Vektorenrechnung funktioniert.
Oder ja, ja, okay, gut, aber ich glaube, das konnte meine Mutter jetzt
ja,
auch
okay,
nicht
das ist vielleicht naja, so Next Level. Aber
also
ja,
sagen wir so,
mir ist nichts anderes aus der Schulmathematik eingefallen.
Sagen wir so, so neunte Klasse vielleicht, aber irgendwann wurde es dann ein bisschen schwieriger, glaube ich.
Ja.
Okay, cool. Und bei dir war es ja erst so, dass du eigentlich gar nicht so super nerdig warst. Ja, wir haben ja auch mit Jens Völl schon gesprochen, der schon als Kind auch so total nerdig war. Und ich glaube auch Simon Meyer-Fiaker meinte, er wäre als Kind auch schon irgendwie.
Hat Philosophiebücher gelesen
ja, genau.
Als Kind, genau. Ja.
Du warst aber eher so eine kreative Maus, oder? Du hast lieber so
gebastelt.
Ja, gebastelt. Theater kam irgendwann auch.
Genau. Also ich habe schon, also ich war als Kind, glaube ich, also als jüngeres Kind extrem still. Und habe sehr, sehr viel gelesen als Kind und sehr viel. Und dann hatte ich irgendwann einen Gameboy, dann habe ich extrem viel Pokémon gespielt. Ich habe unfassbar viel Pokémon gespielt.
Mhm. Welche Edition?
Ich hatte, also das ist immer richtig uncool natürlich, ich hatte die gelbe. Die hassen alle. Verstehe ich nicht so ganz.
Verstehe ich eigentlich auch nicht so gut, weil, also, weil es, du hast ja Pikachu, der dir hinterherläuft.
Du darfst ja halt kein Starter-Pokémon. Du darfst dir halt kein kein Starter-Pokémon aussuchen.
Pikachu ist gar nicht so ein gutes Pokémon, aber egal.
Ja, genau. Also irgendwie aus irgendeinem Grund finden Leute die gelbe Edition blöd. Aber ich fand's cool und ich habe dann extrem viel gespielt. Ich habe dann auch selber Edition gespielt. Okay, ich will jetzt nicht so viel über Pokémon sprechen. Aber ich habe immer sehr viel Pokémon gespielt und sehr viel. Ich hatte auch sehr früh schon, haben meine Eltern mir ein N64 geschenkt, ein Nintendo 64
Nintendo
geschenkt.
Nintendo 64, ja.
War obergeil. Habe mit meinem Vater stundenlang Smash Brothers gespielt.
Geil.
alles Mögliche. Also das, da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht. Genau, und dann irgendwann, also ich habe schon als Kind mal den kleinen, kennt man noch den Regenbogenfisch?
Ja, der hatte so eine Glitzerschuppe.
Nee, der hat
ganz
viele Glitzerschuppen.
Ah, nee, am Ende hat er noch eine.
Ja.
Und die gibt er dann auch noch weg oder so?
Ja, ich habe neulich ein Reel gesehen darüber, dass das eigentlich voll die schlimme Geschichte ist, weil es geht ja eigentlich darum, dass der Regenbogenfisch hat ganz viele Glitzerschuppen und wird gemobbt von den anderen Fischen, weil der so anders aussieht.
Und dann muss, ja.
Und dann muss er seine ganzen Glitzerschuppen abgeben,
ja.
Dass jeder eine hat. Das ist ganz
dass jeder
eigentlich
eine hat und er einfach wieder normaler Fisch ist.
Genau.
Also er verliert seine Besonderheit, seine Einzigartigkeit,
ja.
Damit er nicht mehr gemobbt wird.
Genau.
Scheißmoral.
Scheißmoral. Auf jeden Fall haben wir das in der Grundschule aufgeführt als Stück. Und ich durfte der kleine blaue Fisch sein. Das ist ja der Fischfreund vom Regenbogenfisch.
Ah, ja, ja,
der als
okay.
Erstes eine Schuppe bekommt. Ja,
ah,
toll.
Ist
also
schon
das
cute,
meine erste
dass er so
Experience.
Die Schuppen so.
Ist eigentlich cute, ja.
Okay, da hast du gerne Gameboy gespielt, gerne Nintendo 64 gespielt.
Ja.
Und
Fernsehen geglotzt.
Fernsehen, okay, das klingt jetzt noch nicht so kreativ. Das klingt eigentlich nicht so kreativ.
Ach so, ja, ich habe auch natürlich viel gebastelt und
viel
so
gebastelt,
gemalt.
Okay. Wie kam das mit dem Theater? Das würde mich interessieren. Du hast ja dann in der Schule viel Theater gespielt, ne?
Ja, ich habe irgendwann bin ich in die Theater-AG gekommen, weil ich irgendwie, ich glaube, Freunde von mir waren in der Theater-AG und dann dachte ich so, das wäre doch irgendwie cool, das mal auszuprobieren. Und ich fand es super cool. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich auch noch in der Schule bei uns in Niedersachsen, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber bei uns konnte man sich irgendwann entscheiden, ob man Kunst, Musik oder darstellendes Spiel macht, also Theater. Und dann habe ich auch da Theater gemacht. Also ich hatte teilweise dann halt drei Produktionen in einem halben Jahr. Und das war ziemlich cool, ja.
Ah, okay, krass. Also volle Kanne so
ja.
Schauspielern.
Plus plattdeutsches Theater.
Plus, Alter, ja. Okay, krass. Okay. Von welchem Zeit, also von welchem Alter sprechen wir jetzt so? Wie alt warst du da so?
Ich glaube so 15, 16 habe ich vielleicht so angefangen.
Ah, okay, recht spät.
Ja, recht spät, genau, spät. Okay. Davor habe ich irgendwie, also ich habe davor in der Schulband gespielt. Also ich habe Gitarre gespielt.
Ist ja auch was Kreatives.
Ja, genau. Also ich habe Gitarre gespielt,
ja.
Relativ lange und habe dann in der Schulband gespielt. Das war, glaube ich, so, da bin ich, glaube ich, direkt angefangen, als ich aufs Gymnasium gekommen bin. Habe ich direkt in der Schulband angefangen. Aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, weil die Lieder waren einfach so ultra langweilig. Und wir haben dann immer gesagt, können wir mal was so ein Green Day spielen.
Das ist so oft ein Problem, finde ich. Ich habe auch Klavier gelernt.
Ja.
Und eins der nervigsten Dinge war, dass meine Klavierlehrer, das waren immer Dudes, die haben einfach immer so langweilige, also für Kinder langweilige Stücke da so rausgeholt.
Ja, oder? Also und das Geile war ja, als wir dann aus der Band ausgetreten sind, auf einmal haben sie dann angefangen, Green Day-Songs zu spielen.
Ja, weil der Druck dann so hoch war, weil ihr nicht mehr da war. Die haben gedacht, wenn wir jetzt noch mehr Leute verlieren,
wenn wir jetzt noch mal schon die Lisa verloren. Großartige Gitarristen verlieren.
Ja.
Ja, genau.
Okay, also dann so mit 15, 16 dann Theater gemacht und da bist du im Abi?
Ja.
Also so
bis zum
dann,
Abi,
okay,
ja.
Krass.
Also ich hab richtig, richtig viele verschiedene Produktionen gemacht. Das hat super viel Bock gemacht. Also wir hatten zum Beispiel Besuch der alten Dame, kennt man wahrscheinlich. Das haben wir mit dem Darstellenden Spiel gemacht, von Dürrenmatt.
Ja, fand ich geil.
Ja,
geiles,
das macht
Stück.
Spaß, ja. Und da durfte ich sogar die alte Dame spielen.
Hammer.
Das war aber das chaotischste Theaterstück, was ich jemals gemacht habe. Weil, der Tontechniker von dem Theater, wo ich da damals war, der war immer sehr so all over the place, also der war immer total zerstreut. Und der ist halt bei der Premiere, also es gab nur eine Aufführung, also bei der einen Aufführung, einfach irgendwann zwischendurch mal ein Rauchen gewesen.
Geil.
Aber das Problem war, dass es geht um so eine Stadt und durch die Stadt fährt so ein Zug und wirklich so alle paar Minuten kommt halt so dieser Zug da lang gedonnert. Und der bricht dann halt ganz viele Konversationen ab. Ganz am Anfang zum Beispiel kommt der Bürgermeister und hält so eine Rede, aber die Rede wird vom Zug abgeschnitten. Mhm. Problem war, Tontechniker war ein Rauchen.
Ah.
Bürgermeisterin steht da, labert und labert weiter. Kein Zug kommt.
Ah.
Und es war so ganz awkward, weil alle mussten irgendwie so improvisieren.
Oh, das ist ganz schlimm.
Ja, und dann in der nächsten Szene saßen wir bei irgendjemandem drin, also es war in einem Haus. Und dann auf einmal kam dieser Zug, so, also halt so literally wahrscheinlich 7 Minuten, nachdem er eigentlich hätte kommen sollen.
Weil der zurückkam vom Rauchen und einfach dann gedrückt hat.
Er hat dann gedrückt, ja.
Och, come on.
Ja, es war total chaotisch. Und dann haben Leute auch irgendwie Requisiten hinter der Bühne vergessen und die mussten dann nach vorne gebracht werden. Leute haben Text vergessen, also es war wirklich eine totale Katastrophe.
Oh, fuck.
Es wurde nicht gedongelt zum zweiten Akt. Also die Leute haben es nicht gehört und dann haben wir angefangen zu spielen, es war niemand da.
Oh.
Das ist so dumm. Ja, genau.
Oh Gott, ey, das klingt wirklich nach einem Albtraum.
Ja.
Oh Gott. Das ist wirklich, ich habe auch mal eine Saison Theater mitgespielt so an der Uni und mein Albtraum war immer, dass ich irgendwas improvisieren muss.
Ja.
Weil ich das so furchtbar finde. Oh Gott, okay.
Ich liebe sowas eigentlich. Aber ja, okay.
Okay.
Genau, also das war mein Theater.
Und da gibt es ja auch eine ziemlich geile Ralf-Schmitz-Geschichte.
Ja, die habe ich dir gestern schon erzählt und gefragt, ob die lustig genug ist, um die zu erzählen. Also es war so, Jan hat mich gefragt, ob ich eine ultra peinliche Geschichte habe. Und da habe ich sehr lange überlegt. Und dann ist mir eine eingefallen, die ist mir eiskalt über den Rücken gelaufen. Ich war in der Theater-AG, wie ich schon gesagt habe, und ich komme aus Emden. Und wer Emden kennt, weiß auch, dass Otto Waalkes, dem muss man nicht erklären, wer das ist, dass Otto Waalkes, ein bekannter Comedian, auch aus Emden kommt. Und er war auf der gleichen Schule wie ich, auf dem Johannes-Althusius-Gymnasium, auf dem JAK. Und er wurde 60 und der NDR hat, ich glaube der NDR, denke ich mal, zu diesem Anlass eine besondere Show gemacht, wo alle Orte praktisch, wo Otto aufgewachsen ist, nochmal irgendwie besucht wurden.
Ja.
Und es wurde moderiert von Ralf Schmitz. Den kennt man vielleicht auch.
Den kennt man vielleicht so. Das ist auch ein Comedian, so ein kleiner Comedian, der war bei
so ein kleiner
Comedian. Nein, es ist einfacher, wenn man ihn optisch direkt so oh, das ist auch ein bisschen gemeint. Also so ein Comedian, wo hat er mitgespielt? Bei 7 Zwerge war der so ein Zwerg. Dann kennt man den, glaube ich, von
Zwerg.
Die drei Oh, das ist gemein. Ja, und dann kennt man ihn von Die Dreisten Drei, glaube ich.
Ich weiß nur, dass er Take Me Out moderiert. Das ist so. Das
Take Me Out. Geht das nicht so?
Ja, Take Me Out. Franz Ferdinand Song. Genau, also es war so, es gab diese 60 Jahre Otto-Geschichte und wir sollten interviewt werden und dann hat natürlich unsere Lehrerin gesagt, ja, dann macht das die Theater-AG, weil die können dann vor der Kamera, frieren die nicht total ein, ja, und sind nicht totale Deppen. Und dann stehen da auch nicht 40 Kinder. Und dann kam halt Ralf Schmitz zur Schule und dann standen wir da rum und er hat uns erstmal begrüßt. Erstmal ist mir tatsächlich aufgefallen, dass er sehr klein ist. Aber ich bin auch sehr groß.
Ach, ist gemein.
Ich bin auch sehr groß. Okay, gut, nee, das schneiden wir raus. Also er kam und hat uns begrüßt. Und dann hat er, die Idee war so, dass er erzählt, so wie Otto in der Schule war. Und dann fragt er uns auch, wie wir so in der Schule sind. Das war so die Idee. Und dann standen wir alle in so einer Reihe und hat er uns so nach und nach interviewt. Und dann hat er irgendwie über Englisch gesprochen, über die Englischnote von Otto Walkes. Ich weiß nicht mehr, ob sie besonders schlecht oder besonders gut war. Eins von beidem war sie auf jeden Fall. Und der Witz von Ralf Schmitz war, dass er so dann so ganz schlechtes Englisch gesprochen hat mit so einem ganz starken deutschen Akzent. So, ja, Otto was in school very good in English, sowas, ja? Also, ja. Und dann hat er mich gefragt, wie ich denn so in Englisch bin. Und dann habe ich halt irgendwie.
Warte kurz, was die anderen haben, er hat zuerst mal so alle gefragt.
Er hat alle gefragt und alle haben so.
Ich habe eine 3, ja.
Genau, ne?
Ja.
Und ich wollte irgendwie diesen Witz aufgreifen. Und hab dann, also ich dachte, ja, ich sag jetzt das auch so auf Englisch, schlechtes Englisch. Und dann habe ich gesagt, I have a 3.
Oh.
Oh, nein, das ist so unangenehm. Und das Schlimme war halt, dass Ralf Schmitz dann auch gar nicht drauf eingegangen ist. Er hat mich halt so angeguckt, als hätte ich das halt wirklich einfach so gesagt. Wie? Das ist unangenehm.
Er hat es nicht als Joke erkannt.
Er hat es irgendwie
Oder er wollte mit dir weiter so diesen Joke machen. Hä? Wie bist denn du drauf? So.
Ich weiß nicht, ob er mit mir so als so 17-Jährige da so riffen wollte.
Nee. Aber ich finde es richtig. Also ich hätte mich auch, ich cringe mich jetzt noch weg, aber ich hätte mich damals auch, also das wäre, das kannst du körperlich spüren.
Ja, ich habe das auch nie geguckt. Also ich weiß auch nicht, kann auch sein, dass das gar nicht reingekommen ist oder das was anderes, was ich gesagt habe.
Ach, das wurde gefilmt, stimmt.
Natürlich wurde das gefilmt, der war ja nicht einfach nur so da.
Stimmt, NDR, ja, klar.
Das lief im NDR.
Oh Gott.
Meine Mutter hat es sogar aufgenommen auf VHS.
Geil.
Und ich habe es nie gesehen. Weil also, hoffentlich ist irgendwas drüber getaped worden.
Also Mama Ringenah. Ich will es sehen.
Beta, ja.
Beta. Heißt die Mutter. Das versteht man, glaube ich, sonst nicht.
Meine Mutter heißt Beta.
Okay, krass. Und ich muss noch mal ganz kurz sagen, wie ich Props, dass du das in so einer Situation einfach raushaust. Ich hätte mich das niemals getraut. Er bringt den Joke rein.
Ja.
Warum soll den nicht jemand weitermachen? Es ist total, ich finde es cool eigentlich.
Ja, also ich glaube, das war, ich muss es dann sagen.
Jetzt sind wir ja schon so angekommen bei der 16- bis 18-jährigen Lisa.
Ja.
Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren, wenn du so Bock hattest auf so kreative Sachen, du hast ja Gitarre gespielt, du hast Theater gespielt.
Ich habe sogar einen Film gedreht.
Gute Jokes gebracht. Du hast doch Filme gedreht, genau.
Ich habe einen Film gedreht, ja.
Du hast so Kurzfilme und solche Sachen gedreht, auch einen ganz langen,
einen
Spielfilm.
Also ich habe einen 40 Minuten langen Kurzfilm gedreht.
Krass.
Eine Horrorsatire, weil wir damals Scary Movie geliebt haben.
Ah ja, geil. Gute Zeit.
Es ist sogar, also die Jokes sind sogar ein bisschen lustig. Ich habe das zusammen mit meinem sehr guten Freund Wilke gemacht. Shoutout an Wilke, der jetzt übrigens wirklich Regisseur ist.
Und so ziemlich erfolgreicher Regisseur.
Ziemlich erfolgreicher Regisseur, aber im Theaterbereich. Aber irgendwann, wenn er ganz dolle berühmt ist, werde ich das leaken, dieses Video.
So, und die Frage ist ja jetzt, wenn dir das alles so viel Spaß gemacht hat, dieser ganze kreative Kram, Musik machen, Theater spielen, warum nicht irgendwas in die Richtung eine Ausbildung, Studium machen oder so, warum nicht?
Ja, das ist eine gute Frage.
Dankeschön.
Also tatsächlich habe ich auch mit eben Wilke, auch war ich zusammen auf einer Theaterschule zum Vorsprechen mal.
In Köln, ne?
In Köln. Das ist aber eine private Schauspielschule gewesen. Das sage ich, weil die uns tatsächlich genommen hätten, aber private Schauspielschulen nehmen natürlich viel mehr Leute, weil man da auch sehr, sehr viel Geld bezahlen muss. Und es war halt ganz klar, dass ich das nicht machen kann, ich nicht bezahlen. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, wirklich nur noch im Theater zu sein und nur noch so Schauspielerin zu sein, weil ich war auch nicht so super gut. Also mir hat das ultra viel Spaß gemacht und so, aber wenn man mal den Film anschaut, also ich glaube, Wilke musste die Hälfte der Sachen rausschneiden, weil ich immer in die Kamera geschaut habe.
Aber das ist auch am Anfang total normal,
ja,
oder?
Das stimmt, wenn man vor allen Dingen also auf der Bühne ja steht, wie ich.
Theater ist ja was ganz anderes.
Genau. Also ich glaube, Theater habe ich schon ganz einigermaßen gut hinbekommen und so. Aber ich glaube, also ich war auf jeden Fall bei weitem nicht gut genug, um wirklich erfolgreich zu sein. Und ich glaube, ich hätte das auch gar nicht so wirklich gewollt. Weil mir macht Theater Spaß und mir machen auch so kreative Dinge total viel Spaß. Aber als Ausgleich zu was anderem.
Ja.
Und es gibt in mir gibt es zwei Wölfe, sagt man doch.
Oh, ich hasse das so sehr.
Echt? Das magst du nicht?
Ja.
Okay, ich finde das
so
immer lustig.
Blöd einfach. Blöd finde ich das. Der eine also, Wolf.
Ja. Der eine Wolf.
Aber sag's ruhig, bleib ruhig in dem Bild.
Okay, also der eine Wolf liebt halt kreative Dinge, aber der andere Wolf mag halt auch sehr gerne so technische und logische Dinge. Das habe ich schon als Kind auch sehr gerne gemocht. Also einfach so logische Fragestellungen. Also ich mochte auch immer sehr gerne Mathe. Ich hatte auch Mathe-Leistungskurs, ich hatte auch Physik-Leistungskurs. Physik, Mathe, Biologie hatte ich. Das hat mir schon auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt, ja, aber wenn du das studierst, dann, du wirst ja schlecht in deiner Freizeit Mathe-Probleme lösen. Kann man natürlich, kann man natürlich machen, aber
also wenn du was Kreatives studierst, wirst du in deiner Freizeit kaum Mathe machen
Mathe
können.
Machen, genau.
Ja.
Und andersrum ist es natürlich viel einfacher. Man kann was Technisches studieren und dann eben in seiner Freizeit so kreative Dinge machen.
Hä, wie weise war denn deine Freundin mit 18, 19, 20.
Ja, voll.
Richtig weitsichtig, so krass.
Ja, aber die wollte eigentlich auch Kunst studieren, hat sie dann aber auch nicht gemacht. Also wir haben uns dann beide entschieden, dann was Technisches zu studieren. Und bei mir war es dann eben, ja, ich wusste halt wirklich überhaupt nicht, was ich studieren soll. Gar nicht.
Mhm.
Also ich hatte auch gar keine Ahnung, wie Studium überhaupt funktioniert.
Mhm.
Gar keinen Plan. Und was man wissen muss und was zu einem passt und so, gar keine Ahnung. Weil halt auch meine Eltern da natürlich auch nicht so viel Erfahrung hatten oder halt keine Erfahrung hatten. Und dann war Lehrerin sein total naheliegend, weil ich mir dachte, das kenne ich halt. Also ich weiß genau, wie der Job danach aussieht. Also ich weiß, ich studiere, das wird dann so ähnlich sein wie Schule, habe ich mir vorgestellt. Und danach gehe ich wieder in die Schule und bin eine Lehrerin.
Mhm.
Super einfach. Das war die einfachste Lösung auf dieses Problem.
Mhm.
Weil ich habe wirklich monatelang überlegt, was soll ich machen. Und ich fand Heidelberg irgendwie cool und wollte da irgendwie wohnen, weil meine Cousine wohnt hier in der Nähe auch. Alle meine anderen Familien wohnt in Ostfriesland. Und dann dachte ich, okay, was mache ich denn? Lehramt? Ja, puh, was sind meine Fächer? Ja, puh, Physik finde ich gut. Und ja, vielleicht noch was anderes, dass ich nicht nur so Physik und Mathe mache, sondern dann mache ich irgendwas anderes, Englisch. Englisch fand ich immer cool in der Schule.
Mhm.
Und ja, dann habe ich das halt studiert.
Und das war dann nicht so gut?
Das war eine total falsche Entscheidung.
Wie lange hast du es denn studiert?
Also ich bin eigentlich schon nach einer Woche wusste ich schon, dass Englisch falsch für mich ist.
Ah, okay.
Weil, also ich kam da halt an, also es hat viel mit den Leuten auch zu tun. Also ich kam, bei Physik ist es so gewesen, wir hatten 3 Wochen vorher schon so einen Vorkurs, heißt das. Das heißt, man kommt da an und man trifft sich erst, man lernt sich so erstmal so kennen und dann lernt man so ein bisschen Mathe-Grundlagen und so. Total angenehm. Also natürlich auch super viel Arbeit und so, aber es war halt so ein netter Start irgendwie. Und in Englisch war es so, ich kam dahin an dem Einführungstag und dann haben mich die Leute gefragt, und was hast du so für Pro-Seminare gewählt und für Übungsgruppen? Und dann habe ich gesagt, wie Übungsgruppen, Pro-Seminare? Was ist das und wie soll ich das wählen? Und haben die gesagt, ja, du musst du dich im Moodle oder im E-Learning für anmelden. Das haben wir alle schon vor Monaten gemacht. Und ich war so, was ist das E-Learning? Also fang doch mal von vorne an, bitte. Ich habe gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Und dann hatte ich ein Pro-Seminar Freitagabend um 18 Uhr.
Und da warst du dann raus?
Mit Anwesenheitspflicht.
So, jetzt reicht's, hast du
dann. Habe ich gesagt, jetzt, ich dachte mir, jetzt reicht's. Und dann gab es halt auch noch bei den Englischleuten auch sowas wie eine Einführungswoche in so einer Hütte. Aber da konnten nur 50 Leute mit. Und wir waren aber mehr als 50.
Ja, okay.
Und das fand ich schon mal einfach scheiße. Weil ich denke mir so, ich lerne hier die alle neu kennen. Ich würde ja auch voll gerne neue Freunde machen auch. Und dann, ja, konnte ich auch noch nicht die Vorlesung wählen, die ich wollte, weil ich auch da zu spät dran war. Und dann dachte ich ja, okay, nee, fuck this. Also wirklich habe ich echt gedacht, nee, sorry, aber da habe ich keinen Bock drauf. Und dann bin ich schon nach einer Woche ins Prüfungssekretariat gegangen, von der Physik und habe gesagt, hallo, ich würde gerne Bachelor Physik studieren.
Ah, okay, da hast du einfach geswitcht. Ja. Du hast gar nicht ein Semester lang das studiert, sondern hast einfach im Semester geswitcht.
Ja, und dann habe ich dann tatsächlich ein bisschen gewartet, bis ich es meinen Eltern erzählt habe, weil ich wusste, dass die, also dass die Schwierigkeiten haben werden, sich vorzustellen, was das bedeutet, dass ich Physik-Bachelor mache. Und dann habe ich irgendwann so aus der Not heraus, als ich meiner Mutter telefoniert habe und sie gesagt hat, was machst du denn dann, wenn du fertig bist? Was macht man damit überhaupt? Habe ich dann gesagt, ich werde Bundeskanzlerin.
Okay.
Weil Angela Merkel damals Bundeskanzlerin war und
stimmt,
die
stimmt,
ja Physikerin
stimmt.
ist.
Shoutout an Angela Merkel.
Shoutout an Angela. Und genau, so ist das passiert.
Das ist ja, Physik ist ja, wir haben schon ein paar Mal so drüber gesprochen, nicht vorm Mikro, aber so hinter den Kulissen quasi, dass es mir bei Physik ja oft so ein bisschen schwerfällt, den Bezug zu meinem Leben herzustellen. Mhm. Und bei mir, ich finde halt oft Sachen interessant, die ich so irgendwie mit meinem Leben so direkt verknüpfen kann.
Ja.
Und bei Physik ist es ja eine andere Faszination bei dir, ne? Das ist irgendwie so, du hast erstens einfach mehr Bock, dich in so Dinge so reinzuwuseln
ja.
und dich wirklich so richtig reinzufressen in so ein Thema und dann das zu durchsteigen.
Ja. Hm.
Aber kannst du vielleicht so nur so kurz sagen, was so das, was, kannst du mal Physik pitchen? Was ist so geil an Physik?
Also Physik beschreibt eben unsere Welt nach bestimmten Gesetzen. Und das finde ich super, weil ich liebe das, wenn alles so in Ordnung
Gesetze.
Hat. Ich liebe Gesetze.
Recht und Ordnung.
Ich liebe Recht und Ordnung. Nee, ich liebe, also was ich sehr gut verarbeiten kann mit meinem Gehirn, ist halt so Ordnung, Strukturen, sowas finde ich gut. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen, Jan und ich, weil wenn wir Aufgaben haben, dann schreibe ich das immer erstmal auf so eine Liste auf und Jan merkt sich das irgendwie. Das macht mich wahnsinnig. Könnte ich nicht. Und das finde ich halt an Physik so toll, dass man Gesetze hat, die die Welt um uns herum beschreiben. Und vor allen Dingen bei Quantenphysik sind natürlich Leute immer sofort auf dem Trichter, das kann man nicht verstehen und das ist alles so verrückt und so. Aber das total Coole daran ist ja, dass Quantenphysik ja real ist. Also das ist ja, unsere Welt besteht und basiert auf Quantenphysik, auf Atomen. Und das ist total faszinierend, dass wir das im Labor sichtbar machen können, finde ich, diese unterliegenden Strukturen unserer Welt, obwohl wir die in unserer normalen Umgebung, also jetzt, wenn wir hier am Tisch sitzen, gar nicht wahrnehmen, wirklich. Aber das ist, finde ich, total faszinierend.
Okay. Und war das denn so, ich habe im Studium öfter mal gezweifelt daran, ob das das Richtige für mich ist. Später nicht mehr so sehr, aber am Anfang schon, so im Bachelor schon, im Master nicht mehr so sehr. Hast du jemals an Physik gezweifelt?
Ja, oft.
Okay.
Immer mal wieder.
Weil es so schwer war?
Weil es, ich fand es, also es war natürlich schwer. Also es war jetzt nie so, dass ich so da saß und gedacht habe, ich schaffe das alles nicht, weil es war mir schon klar, ich kann meine Kurse so wählen, dass ich das schaffe. Und nachdem ich theoretische Physik 3 bestanden habe, war eh klar, das war das Schlimmste.
Mhm.
Schlimmeres kommt nicht mehr, war auch so. Natürlich im Doktor habe ich auch gezweifelt, klar, das war hart, richtig, richtig hart sogar. Aber ich wusste irgendwie, ich hatte keine Alternative. Also ich bin,
Okay.
Ja,
also, Alternativlosigkeit hatte ich im Studium gehalten.
Genau.
Hat dich hierhin geführt.
Hat mich hierhin geführt. Und im Endeffekt bin ich sehr froh, dass es so passiert ist. Auch die Doktorarbeit, vor allen Dingen die Doktorarbeit. Weil da habe ich nochmal ganz anders gelernt, auf sich selber zu verlassen, sich selbst zu vertrauen, selbstbewusst zu sein. Und das war cool. Also es war natürlich an vielen Stellen richtig schwierig, aber es war im Endeffekt richtig, richtig cool. Wertvoll.
Geil. Okay, jetzt hast du es ja gerade schon angeteasert. Du hast ja dann auch promoviert, also Bachelor und Master gemacht in Physik und dann noch eine Doktorarbeit hinten dran gehängt.
Ja.
Kannst du denn für sehr, sehr unwissende Leute wie mich, also die wirklich Leute, die wirklich sehr wenig wissen, über Physik. Kannst du da vielleicht mal so
und
ganz
generell.
Grob erklären, bitte?
Und generell.
Und generell, was du in der Doktorarbeit gemacht hast.
Ja, das kann man tatsächlich ganz gut erklären, finde ich. Das war immer sehr dankbar. Deswegen habe ich auch viele Science Slams gemacht. So hat das übrigens angefangen mit der Science Communication, mit der Wissenschaftskommunikation. Bei mir in der Doktorarbeit ging es darum, sehr, sehr seltene Atome sichtbar zu machen oder zu vermessen, besser gesagt. Und man hat vielleicht schon mal von der Radiokarbon-Methode gehört, C14-Methode. Also das ist so.
Ist das die, um Alter zu bestimmen?
Genau, damit kann man Alter
geil.
Bestimmen. Ja. Wow, krass. Das war das haben wir nicht vorbesprochen.
Nicht vorab
besprochen. Das war spontan, dass Jan das wusste.
Ja.
Genau. Damit kann man zum Beispiel, also Kohlenstoff ist ein Stoff, der im lebenden Körper vorkommt und C14 ist ein Isotop. Das bedeutet, das ist auch Kohlenstoff, aber mit einer also mit einer anderen Massenzahl sozusagen, mhm. also mehr Neutronen, weniger Neutronen. Und C14 ist eben eines dieser Isotope, die im menschlichen Körper vorkommen oder in jedem biologischen Körper. Und wenn der Körper stirbt, dann fängt eben dieses C14 an zu zerfallen, weil C14 ist radioaktiv. Und wenn man dann einen Körper findet, zum Beispiel den Ötzi, kann man eben das C14 rausnehmen und schauen, wie viel von diesem C14 ist schon zerfallen und dementsprechend rausfinden, wie alt, also vor wie vielen Jahren ist der Ötzi gestorben.
Mhm.
So. Das geht jetzt nicht nur mit C14, sondern es geht mit ganz vielen verschiedenen Atomen. Wir nennen das Tracer, also Spurenstoffe kann man das auch nennen, glaube ich, auf Deutsch. Aber wir nennen es eigentlich immer Tracer. Ganz besondere Tracer sind die, die von Edelgasen, also Isotope von Edelgasen sind. Edelgase sind, hat man schon mal gehört wahrscheinlich, das sind die Atome, die auf der ganz rechten Seite vom Periodensystem sind.
Sag mal eins.
Argon.
Argon.
Neon.
Okay.
Xenon.
Mhm.
Helium. Das sind alles Edelgase. Und Edelgase haben auch Isotope, also auch Atome, die eine leicht andere Masse haben. Und manche von denen sind auch radioaktiv. Das heißt, die kann man auch nutzen mhm. als Tracer. Und eins von diesen Atomen ist Argon-39. Und um dieses Atom ging es in meiner Doktorarbeit. Und das Problem, die große, große Herausforderung bei diesen Edelgasen-Isotopen ist, dass die sehr, 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 sehr selten sind. Extrem selten. So selten, dass man die nicht mit normalen Methoden feststellen kann.
Mhm.
Also normalerweise nimmt man einfach eine Probe von dem Gas, zum Beispiel Kohlenstoff, packt das in einen Massenspektrometer, nennt man das, und dann kann das nach Massen aufgeteilt werden. Und dann kann man genau sehen, so und so viel C12, so und so viel C14 und kann dann ganz genau bestimmen, was das Verhältnis ist. Das Problem bei diesen Isotopen von Edelgasen ist, dass die extrem selten sind und die kann man nicht in einem Massenspektrometer vermessen. Das geht nicht. Und da fing jetzt meine Doktorarbeit an, nämlich haben wir eine Maschine gebaut. Also wir haben schon eine solche Maschine, wir haben eine zweite Maschine gebaut, mit der man diese Isotope nachweisen kann.
Okay.
Also ich habe im Labor diese Atome mit Lasern so manipuliert, dass ich bestimmte Isotope von anderen extrahieren konnte. Also ich konnte genau die Menge von Argon-39 in einer Probe nachweisen durch diese Methode. Und das wird eben durch Laser gemacht in einem Vakuumsystem. Also es ist schon eine sehr komplexe Maschine.
Und du hast diese Maschine gebaut?
Genau, also wir hatten schon eine Maschine, als ich meinen Master gemacht habe. Da habe ich meine Masterarbeit dran gemacht. Und dann habe ich während meiner Doktorarbeit mit einem Kollegen eine neue gebaut. Und als Abschluss von der Doktorarbeit noch die alte Maschine so abgegradet, dass man da auch Krypton-Isotope messen kann.
Das klingt ja, als wärst du schon sehr, sehr tief so eingedrungen in die Wissenschaft. Und das wird dir das auch total Bock machen, sich da so reinzufuchsen. Haben wir vorhin ja auch schon gehört. Warum hast du denn nach der Doktorarbeit dann gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht weiter, sondern ich gehe jetzt einen anderen Weg und gehe jetzt in die Kommunikation?
Ich hatte nie das Gefühl, dass ich in der Top-Liga der WissenschaftlerInnen mitspielen kann auch, weil ich einfach schon, also ich habe schon Bock, mich so reinzufuchsen, aber ich bin eher so in so technischen Themen, kann ich mich sehr gut reinfuchsen, und dieses Experiment, was ich gemacht habe, war halt sehr technisch, sehr, sehr technisch. Also das war wirklich, es gab keinen Tag, an dem ich nicht mit einem Schraubenschlüssel auf dem Boden rumgekrochen bin und irgendwelche Schrauben festgezogen habe.
Das ist mein Albtraum.
Ich bin
so schlecht in sowas.
Liebe ich sowas. Okay. Und diese ganzen anderen Dinge, die sehr stark zur Wissenschaft dazugehören, also neue Fragestellungen erdenken, Paper schreiben und so, hat mir irgendwie alles nie so wirklich Spaß gemacht. Und deswegen habe ich es mir auch einfach nicht zugetraut, weiterzumachen. Und das Experiment, an dem ich ja sehr lange gearbeitet habe, Master- und Doktorarbeit, ist sehr nischig. Also es gibt nur 5 Experimente auf der Welt, die das machen, was natürlich auch cool ist. Ja? Aber dadurch gibt es halt keine große Community, und ich hätte nicht basierend auf dieser Erfahrung einen Professorin-Titel bekommen. Niemals. Da hätte ich viele andere Sachen noch machen müssen. Habe ich auch versucht im Postdoc. Ich habe noch ein Jahr Postdoc gemacht. Aber ich habe einfach gemerkt, es reicht mit. Also es hat Spaß gemacht, aber es reicht auch einfach.
Jetzt ist es vorbei.
Und ich hatte parallel dazu während der Doktorarbeit angefangen mit Science Slams und hatte dann auch das Science Pub Quiz mitgegründet. Das ist ja ein Startup, wo wir Events anbieten, die so Wissenschaft auf spaßige Art und Weise in einer gemütlichen Atmosphäre machen. Das hat mir schon Spaß gemacht, und ich dachte irgendwie, ich würde sowas lieber machen. Und dann habe ich eben den Job bekommen, den ich jetzt habe, wo ich als Kommunikatorin für Physik arbeite an der Uni, was cool ist.
Und dann bist du zum NAVIC gekommen, und da haben wir uns dann kennengelernt. Und
dann ist alles passiert.
So ist es alles. The rest is history.
The rest is history.
Nee, the rest is future eigentlich. Nicht history.
Wow.
Ja. Und das ist auch, würdest du sagen, das ist was, was du jetzt so längerfristig auch machen kannst? Also wo du bei der Wissenschaft hast du ja das Gefühl, bei Wissenschaft hast du das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie, jetzt ist einfach vorbei. Ich habe das jetzt mal gemacht, das war richtig cool, aber jetzt ist es vorbei.
Ja.
Ist das jetzt anders?
Ja, ja. Ich denk,
du kannst auch Nein sagen.
Nee, es ist ja, also es ist auf jeden Fall ja, weil ich meine, wir haben ja drüber gesprochen. Ich bin eigentlich wahrscheinlich eher auch so eine kreative Maus.
Mhm.
Wo ich auch noch mal aufräumen möchte, dass Physik ein sehr kreatives Fach ist. Also ich musste jeden Tag kreative Lösungen dafür finden, warum jetzt wieder der Laser nicht funktioniert oder warum das Vakuum wieder schlechter geworden ist und so. Also das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Deswegen sage ich ja, diese technischen Sachen, das ist voll mein Ding.
Aber das ist vielleicht eher so eine Kreativität, die man so als Ingenieur oder Ingenieurin dann so braucht, oder? So neue Lösungsansätze finden.
Ja.
Vielleicht nochmal ein bisschen was anderes als so Quatsch machen.
Ja, also ich glaube, bei Ingenieurinnen stelle ich mir es immer so polished vor und also so fertig, also so ein gutes Produkt, dass man so ein Produkt hat. Und wenn man bei uns ins Labor geht, also man möchte eigentlich rückwärts wieder rauslaufen. Es ist einfach so.
Es ist wie so eine WG-Küche, dass du so. Der Toaster funktioniert nur, wenn du die Spülmaschine aussteckst und dann musst du über so ein Kabel drüber springen.
Genau so. Bitte nicht hier, da musst du dich ducken, da ist das Kabel von der Decke und da ist übrigens Hochspannung drauf und so. Ja, genau. Nee, also ich freue mich drauf, das weiterzumachen. Also Wissenschaftskommunikation ist perfekt für mich, glaube ich.
Geil. Richtig interessanter Rundgang durch dein Leben bis jetzt. Ich finde es auch, man merkt, wenn wir so Podcasts machen und man merkt dann auch, wenn wir so Promo-Sachen machen. Lisa ist oft die sich so überlegt, was wir machen könnten, wenn es an so diese kreativen Sachen geht, dass dir das total Bock macht.
Ja.
Also ich mache das auch sehr gerne, aber Lisa traut sich mehr. Das finde ich eigentlich, das finde ich cool.
Zum Beispiel peinliche Sachen sagen, wenn Ralf Schmitz dabei ist.
Zum Beispiel. Okay. Dann vielen Dank dir für diese ganzen Infos. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz, ganz wichtig für uns ist natürlich auch, dass ihr uns bewertet. Das wäre wirklich total super. Das hilft uns, das pusht uns, das liebt der Algorithmus. Und schaut auch gerne auf Social Media vorbei, auf unserem Was los Wissenschaft Kanal, auf dem von Lisa und auf den Kanälen von mir. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback da lassen wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an kontakt@waslos-wissenschaft.de. Tschüssi.
Ciao.